Ja, ihr Lieben, mal wieder aus unserem Wohnzimmer. Ich hoffe, ihr konntet die Weihnachtstage genießen und hattet es schön. Und ich hoffe natürlich, dass ihr alle gesund geblieben seid. Vielleicht merken wir es noch nicht, wenn wir krank geworden sind, aber ich hoffe, dass wir uns nicht angesteckt haben. Und ich werde heute, wie angekündigt, zum Thema Vaterschaft predigen. Bevor ich das aber tue, muss ich noch etwas zu meiner Predigt vom Heiligen Abend ergänzen. Ich habe über Mutterschaft im Allgemeinen und über Maria als Mutter von Jesus im Besonderen gesprochen. Maria, genau wie Eva, ist biblisch sozusagen der Prototyp des Weiblichen und der Mutterschaft. Der Name Eva bedeutet die Lebenschenkende oder die Mutter der Lebendigen oder einfach nur Leben. Der Name Maria bedeutet geliebt, eventuell auch die Wohlgenährte. Ja, ich bin also definitiv eine Maria. Und es kann aber auch mit fruchtbar sein übersetzt werden. Beide, Maria und Eva, haben ihre Kinder erst nach dem Sündenfall bekommen, also als die Menschen nicht mehr im Paradies leben durften. Sie sind, genau wie auch andere Frauen in der Bibel, einerseits ein Vorbild oder eine Blaupause für Mütterlichkeit und Weiblichkeit. Andererseits waren auch sie wohl schon kaum perfekte Mütter. Und all wir Mütter, die wir in einer gefallenen Welt leben, sind nicht nur fehlbar, sondern zum Teil auch wirklich das Gegenteil von dem, was Gott sich gedacht hat. Es gibt Mütter, die sich alle Mühe geben und den Kindern trotzdem nicht genügen. Und es gibt Mütter, die ihre Kinder nicht annehmen, die sie hassen, die sie vernachlässigen oder sogar aktiv auf grausamste Weise misshandeln. Das gibt es, weil wir in einer gefallenen Welt leben und nicht im Paradies. Solche Mütter, die den Titel Mutter im Prinzip nicht verdienen, sind häufig selbst schon Opfer von furchtbaren Müttern und Vätern gewesen und haben an diesem Punkt nie Heilung erfahren. Gott hat sich Mutterschaft so gedacht, wie ich sie an Heiligabend beschrieben habe. Von Gott inspirierte und geheilte Mütter lieben ihre Kinder bedingungslos. Und sie nähren und trösten und lehren sie. Auch unsere geistigen und geistlichen Werke, die von Gott inspiriert sind, deren geistige oder geistliche Mütter wir also sind, egal ob wir Männer oder Frauen sind, auch diese Werke dienen der Auferbauung, dem Trost und der Lehre. Sie sind das Endprodukt eines kreativen Prozesses und können deshalb genauso unsere Kinder sein wie die Kinder, die von Frauen auf die Welt gebracht werden. In Gottes Welt gibt es nur Liebe und Schönheit, Reinheit und Leben, Kreatives und durch Gutes. Unsere Welt wird aber seit dem Sündenfall vom Fürsten der Finsternis regiert. Deshalb gibt es Tod, Zerstörung, Hass, Grausamkeit, wüste Ausschweifungen, Sinnlosigkeit, Krieg und alles andere Vernichtende. Egal wie weit wir von Gott und seiner perfekten Welt entfernt sind, wir alle haben eine Sehnsucht und eine Ahnung davon, wie es sein könnte. Wir sehen in der Natur, wie wunderschön und perfekt Gott alles mit seiner mütterlichen Seite erschaffen hatte. Und wir sehen auch, wie viel wir davon schon zerstört haben, weil wir unsere Sehnsucht an der falschen Stelle zu stillen versuchen. Gott wünscht sich sehr, dass er uns heilen und wiederherstellen kann, aber er tut das nur, wenn wir ihn lassen. Wenn wir ihn darum bitten und mit unserer Sehnsucht, die letztlich nur er stillen kann, zu ihm kommen. Wenn ich heute also über Vaterliebe spreche, dann werde ich von dem besten Vater überhaupt sprechen, Gottvater. Unsere irdischen Väter sollen ihre Vaterschaft so ausüben wie Gott, aber da auch sie Menschen in einer gefallenen Welt sind, gelingt es ihnen nur mehr oder weniger gut oder auch gar nicht. Wenn wir keine guten Väter hatten oder Väter, die praktisch nicht anwesend waren, dann kann das, genauso wie schlechte Mütter, unseren Blick auf Gott verstellen. Oft ist unser Bild von Gott durch das geprägt, wie wir unsere Eltern erlebt haben. Wenn wir schlechte oder nicht ausreichende Mütter hatten, dann können wir oft mit dem Heiligen Geist nicht viel anfangen oder haben sogar Angst vor ihm. Wenn unsere Väter nicht zur Verfügung standen oder sehr hartherzig oder sogar gewalttätig waren, dann haben wir oft kein Vertrauen zu Gott Vater, weil unser Blick auf ihn verstellt ist. Im Sozo, einer Seelsorge- und Gebetsform mit Schwerpunkt auf Heilung und Befreiung, fragen wir Gott immer, ob es Lügen gibt, die wir über ihn glauben, weil unsere irdischen Väter und Mütter so waren, wie sie eben waren. Dann entsagen wir diesen Lügen und lassen uns von Gott die Wahrheit sagen, wie er wirklich ist und wie er uns sieht. Das ist sehr befreiend. Was ist also die Wahrheit über Gott als Vater? Wie stellt er sich perfekte Vaterschaft vor? Gott Vater versorgt und beschützt uns und gibt uns Identität. Diese Aufgabe haben alle Väter, aber sie können ihr nur gut nachkommen, wenn sie von Gott an ihrer eigenen Vaterwunde geheilt wurden. Die meisten Menschen werden aber schon Mütter oder Väter, bevor sie an dieser Stelle geheilt sind. Dann nehmen wir uns immer vor, es ganz anders zu machen als unsere Eltern, aber es gelingt uns nicht, wenn wir nicht von Gott geheilt sind. Ob wir wollen oder nicht, wir werden den Erziehungsstil unserer Eltern weitergeben. Das ist manchmal gut so und manchmal fatal. Perfekt kann es niemand. Dafür sind wir Menschen und fehlbar. Lasst uns aber anschauen, wie es der perfekte Vater im Himmel vorgesehen hat und uns daran orientieren, um es so gut wie möglich hinzukriegen. Stefanie hat mir neulich ein wunderbares Gleichnis erzählt, wie es sich mit Vorbildern verhält. Das will ich euch nicht vorenthalten. Sie sagte, wenn ein Zimmermann die Dachsparren für ein Haus fertigt, dann misst er einen ersten Dachsparren aus. Der ist dann sozusagen das Vorbild für alle anderen. Jeder weitere Dachsparren muss an diesem ersten, quasi Original-Dachsparren gemessen werden. Denn jeder weitere Dachsparren wird ein bisschen vom Original abweichen. Wenn immer alle am Original gemessen werden, sind die jeweiligen Abweichungen sehr gering und das Dach passt. Wenn ich aber den dritten Dachsparren am Vorbild des zweiten messe und den vierten am Vorbild des dritten und so weiter, dann werden die Abweichungen vom Original immer größer und der Dachstuhl passt am Ende mit Pech überhaupt nicht aufs Haus. Lasst uns deshalb also heute das Original betrachten, Gott Vater, den perfekten Vater, damit sich unsere Abweichungen vom Original in Grenzen halten. Eine der schönsten und eindrücklichsten Bibelgeschichten über Vaterschaft kennt ihr alle. Sie steht im Zweiten Testament. Jesus selbst erzählt sie, um uns nahezubringen, wie Gott ist. Die Geschichte steht bei Lukas im 15. Kapitel und trotz aller Bekanntheit lese ich sie heute noch einmal vor. Es geht los bei Vers 11. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, all diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Welche Vatereigenschaften können wir an dieser Geschichte von Jesus erkennen? Ich habe folgende herausgearbeitet. Erstens, Gott Vater liebt seine Kinder. Er ist zweitens gerecht, drittens gnädig, viertens identitätsstiftend und fünftens ein großzügiger Versorger. Alle Väter der Welt sollen sich daran ein Beispiel nehmen. Dass der Vater in dem Gleichnis seine Söhne liebt, das ist, glaube ich, unstrittig. Wie er dem Sohn, der ihn verlassen hatte, mit ausgestreckten Armen entgegenlief, das tut man nicht, wenn man nicht liebt. Aber woran mache ich fest und was heißt das, dass Gott Vater gerecht ist und alle Väter gerecht sein sollen? Eine alte philosophische Formulierung lautet, gerecht ist der, der korrekt und unparteiisch ist, der keinen bevorzugt und auch keinen benachteiligt. In dem Gleichnis ist der Vater gerecht, weil er beiden Söhnen gleich viel Erbe zuteilt. Der eine Sohn will es vorab ausgezahlt bekommen, der andere will wohl erst dann erben, wenn der Vater stirbt. Beide Söhne bekommen jeweils die Hälfte des Besitzes des Vaters. Man könnte jetzt meinen, dass es ungerecht sei, dass der Sohn, der alles verprasst hat, nach Hause kommt und ein Fest ausgerichtet bekommt. So empfindet es der ältere Sohn, der zu Hause geblieben ist. Was er nicht versteht, ist, dass er die ganze Zeit alle Ressourcen des Vaters zur Verfügung hatte. Er hat die ganze Zeit alles vom Vater bekommen und hätte am Ende ja auch immer noch geerbt. Er hat ja durch sein mit dem Vaterleben nicht sein Erbe angegriffen oder gar aufgebraucht, sondern im Gegenteil, mit dem Vater weiter gewirtschaftet und im Zweifelsfalle sein potenzielles Erbe noch vergrößert. Er hätte jederzeit Feste feiern können und hätte vom Vater alles bekommen, was er dazu braucht. Aber das hat er nicht verstanden. Der Vater war im Sinne der Definition absolut gerecht. Er hat weder einen Sohn benachteiligt noch einen bevorzugt. Wäre der ältere Sohn ausgezogen und hätte das Erbe verprasst und der jüngere Sohn wäre zu Hause geblieben, dann hätte sich der Vater über die Rückkehr des älteren Sohnes genauso gefreut wie jetzt über die Rückkehr des jüngeren Sohnes. Der Vater hat sich korrekt und unparteiisch, also gerecht verhalten. Die Kinder haben lediglich die Gerechtigkeit des Vaters nicht erkannt. Warum finde ich Gott Vater auch gnädig in diesem Gleichnis? Nun, weil er seinen jüngeren Sohn nicht in der Weise aufnehmen müssen hätte, wie er es getan hat. Ich lese die Verse dazu noch einmal. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. Für den Sohn war vollkommen klar, dass er nicht mehr als Sohn nach Hause kommen konnte. Er hatte das Erbe durchgebracht, ihm stand nichts mehr zu von seinem Vater. Er hatte den Vater verlassen, weil er ein anderes Leben wollte. Der Vater hat ihn nicht verstoßen, er hat ihn lediglich ziehen lassen. Der jüngere Sohn hätte es vollkommen gerecht und korrekt gefunden, wenn der Vater ihn nur als Tagelöhner genommen hätte. Dass der Vater ihn wieder als Sohn aufnimmt, das ist Gnade. So ist Gott Vater. Er vergibt uns unsere falschen Entscheidungen, unsere Fehltritte und unsere größten Sünden, wenn wir nur zu ihm zurückkommen und bereuen. An dieser Stelle finde ich es auch immer wieder schön, dass Gott Vater, wie Jesus ihn hier darstellt, nicht straft. Er hätte den jüngeren Sohn zur Rechenschaft ziehen können, ihm selbst die Arbeit als Tagelöhner verweigern können. Er hätte sagen können, du hast dein Schicksal selbst gewählt, nun sieh zu, wie du klarkommst. Aber so ist Gott nicht. Wenn wir bereuen, dann ist seine Tür offen und er empfängt uns nicht nur mit offenen Armen, nein, er läuft uns auch noch entgegen. Das ist Liebe und das ist Gnade. In dieser Szene wird eine weitere Eigenschaft von Gottvater deutlich. Er ist identitätsstiftend. Als der Vater dem Sohn einen Ring anstecken lässt, da gibt er ihm praktisch das Familiensiegel zurück. Der Ring ist das Kennzeichen, dass der Sohn zur Familie gehört. So verstehe ich diese Geste. Der Ring sagt, du bist mein geliebtes Kind, du gehörst zu mir. Er ist wie ein Ausweis, an dem andere erkennen können, zu welcher Familie dieser Mann gehört. Der Sohn bekommt die Identität als Sohn zurück. Wir werden im nächsten Jahr noch öfter darüber sprechen, wie Gott uns Identität gibt und welche Identität wir durch ihn haben. Es ist auf jeden Fall die väterliche Seite Gottes, die uns Identität gibt, und so sollen auch unsere irdischen Väter Identität geben. Viele Väter tun das auch, allerdings nicht immer im Guten. Ein guter Vater gibt Identität, indem er seinen Kindern mitteilt, dass sie geliebt sind, dass sie wunderbar gemacht sind, dass sie zu einer guten Familie gehören und gute Eigenschaften geerbt haben. Wenn es nicht gut läuft, dann geben Väter Identität als Begrenzung. Dann sagen sie so etwas wie, aus dir wird nie was, du bist ein Taugenichts. Auch das ist leider identitätsstiftend. Aber so ist es von Gott nicht gemeint. Wenn wir solche falschen Identitäten von unserem irdischen Vater bekommen haben, ist es gut, sich von Gottvater die wahre Identität zusprechen zu lassen, als geliebte Kinder des Allerhöchsten. Als letztes will ich noch darauf eingehen, dass Gottvater in dem Gleichnis ein großzügiger Versorger ist. Dazu noch einmal die letzten Verse aus dem Gleichnis. Der ältere Sohn sagt, alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast, aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Wie ist das oder wie war das bei euch zu Hause? Dürfen oder durften die Kinder jederzeit an den Kühlschrank oder in die Vorratskammer gehen und sich alles nehmen, was sie brauchten? Oder sagt ihr euren Gästen, dass sie sich an allem bedienen dürfen, aber die Kinder dürfen das nicht? Als ich einmal einen Bericht von einem Vater hörte, der seinen Kindern genau das erlaubte, jederzeit auf alles im Haushalt Zugriff zu nehmen, und der berichtete, dass viele seiner Freunde und Bekannten das unmöglich fanden und meinten, er würde seine Kinder verziehen oder verwöhnen, da wurde mir bewusst, dass das tatsächlich nicht selbstverständlich ist, dass Kinder auf alles Zugriff haben. Aber in dem Gleichnis sagt der Vater ganz klar, alles, was ich habe, gehört dir. Wer beim Vater und mit dem Vater lebt, der hat Zugriff auf alles, was Gott gehört. Das ist der Hammer. Gott Vater stellt uns seinen ganzen Reichtum zur Verfügung. Ohne es je abgesprochen zu haben, haben wir es tatsächlich mit unseren Kindern auch so gehalten, dass sie auf alles Zugriff hatten und haben, was uns gehört. Natürlich gab es auch mal Grenzen, aber die wurden kommuniziert. Zum Beispiel, bitte esst jetzt nicht dieses oder jenes Lebensmittel, das habe ich für morgen fürs Mittagessen eingeplant. Kein Thema, diese Grenze galt dann ja aber auch für alle, nicht nur für die Kinder. Und natürlich durften die Kinder nicht mit Sachen hantieren, für die sie noch zu klein waren oder die gefährlich für sie sein könnten. Aber es galt und gilt grundsätzlich, auch gerade jetzt, wo sie erwachsen sind, dass es genauso ihr Haus ist wie unseres und dass jeder Gäste einladen darf und alles nutzen darf, was da ist. Ich glaube, dass es gut ist, wenn Kinder dieses Vertrauen zu ihren Eltern und speziell zu ihrem Vater lernen, dass sie wissen, dass er großzügig ist. Dann ist der Blick auf Gott Vater an der Stelle nicht verstellt und sie trauen sich Gott, um alles zu bitten, weil sie wissen, dass er ihnen alles geben wird, was gut für sie ist, und dass er nichts zurückhält, einfach nur um Macht auszuüben, sondern wenn überhaupt, dann nur aus gutem Grund. Zu diesem Thema steht auch bei Matthäus im 7. Kapitel etwas sehr Interessantes. Ich lese ab Vers 7. Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Hier sieht man wieder die Gerechtigkeit des Vaters. Egal wer anklopft, allen wird aufgetan. Keiner wird bevorzugt oder benachteiligt. Gottes Tür steht allen offen. Und dann heißt es weiter ab Vers 9. Würde etwa jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Trotz aller Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Noch einmal zusammengefasst. Gott Vater ist großzügig. Er versorgt uns und gibt uns Zugriff auf alles, was ihm gehört. Gott Vater ist gnädig. Wer zu ihm kommt, dem wird Einlass gewährt. Gott Vater ist gerecht. Er bevorzugt oder benachteiligt niemanden. So wie es in dem Kinderlied bei Daniel Kalloch heißt. Wir sind alle Papas Lieblingskinder. Jeder ist ihm gleich viel wert. Er vergleicht uns nicht. Wie er das hinkriegt, weiß ich nicht. Er sieht uns alle in dem gleichen Licht. Gott Vater gibt uns Identität als seine Söhne und Töchter. Wir haben Würde als Königskinder, als Kinder des Höchsten. So sollen alle Väter mit ihren Kindern umgehen. Liebevoll, gerecht und gnädig, großzügig versorgend und im guten Sinne identitätsstiftend. Eine letzte, auch sehr wichtige Aufgabe von Vätern ist, ihre Familie zu beschützen. Auch da ist ihnen Gott Vater Vorbild. Er ist unser Zufluchtsort, die feste Burg, der sichere Fels. Bei ihm sind wir geborgen. Alle Väter sollten ihren Kindern und ihren Frauen Geborgenheit und Schutz bieten. Gott Vater würde uns nie Gewalt antun oder uns ins offene Messer rennen lassen. Nie will er der sein, den wir am meisten fürchten, sondern er möchte, dass wir ihm ganz und gar vertrauen, dass wir unser Leben vertrauensvoll in seine Hand geben, weil er Gutes mit uns vorhat und das Beste für uns bereithält. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns ein so gutes Vorbild bist. Du zeigst uns, wie eine gute Mutter und wie ein guter Vater sein soll. Danke, dass wir in deinem Wort nachlesen können, wie du bist. Hilf uns, uns immer wieder an dir zu orientieren, am Original. Wir wissen, dass wir fehlbar sind, aber wir wollen von dir geheilt werden und so lieben können, wie du uns liebst. Immer wieder vergebend, immer geduldig, immer ansprechbar, immer freundlich, ermutigend und optimistisch. Danke, dass du uns lehrst und nährst und tröstest, wie einen seine Mutter tröstet. Danke, dass du uns als Vater schützt, versorgst und Identität gibst. Du bist wirklich gut, der beste Vater überhaupt. Hilf uns, dich immer mehr als unseren Abba, Vater, unseren Papa zu erkennen. Amen.